Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Nachdem Argentinien gewählt hatte, bekam es die Kettensäge. Seit seinem Amtsantritt hat Javier Milei hunderte Gesetze gestrichen oder verändert, Subventionen gekürzt, Behörden zusammengelegt und die Experten, die streiten sich darüber, war das jetzt ein Befreiungsschlag oder ein Risikoexperiment? Und wenn es ein Befreiungsschlag war, was davon taugt als Vorbild eigentlich für Deutschland, Österreich oder die Schweiz und was ganz sicher nicht? Genau darüber zerbrechen sich die Macher der Milei-Konferenz den Kopf. Darüber sprechen wir jetzt mit Carlos Gebauer, Rechtsanwalt und Präsident des Javier Milei-Instituts für Deregulierung in Europa. Herr Gebauer, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung, Herr Danowski.
Zunächst mal, wenn Sie die Reformpolitik von Javier Milei in einem Satz beschreiben müssten, was ist Ihr Kern?
Der Kern der Reformpolitik von Javier Milei in Argentinien besteht im Grunde darin, wegzukommen von staatlich gesteuerter Wirtschafts- und Finanzpolitik und hin zu dem, was wir hier gerne die österreichische Schule der Nationalökonomie nennen, nämlich mehr individuelle Freiheit und Entscheidungsbefugnis, mehr Möglichkeiten, miteinander dezentral Verträge zu schließen, um auf diese Weise eine resilientere Volkswirtschaft herzustellen, als sie durch monistische Strukturen entstehen kann, wie alle Erfahrung das zeigt.
War das ein wirtschaftlicher Befreiungsschlag Ende des Tages oder war das vor allem ein politisches Signal?
Ich glaube, ich darf mal anknüpfen an der Formulierung am Ende des Tages. Gott sei Dank ist dieser Tag noch nicht zu Ende, sondern wir sind mittendrin in diesem Tag, denn der Befreiungsschlag, und diese Vokabel gefällt mir sehr gut, der Befreiungsschlag, den Milei seit Dezember 2023, seit seiner Wahl da auf den Weg gebracht hat, der ist natürlich nicht ein Schlag von jetzt auf gleich, sondern das öffnet das Tor. Und wenn er die Unterstützung der Kammer und der Bevölkerung dort in Argentinien weiter gewinnen wird. Er hat einen Prozess angestoßen und beginnt, ihn umzusetzen. Und das Ganze ist ein lernender Prozess, weg von Staatsverwaltung, weg von staatlicher Wirtschaftssteuerung hin zu privater Organisation. Das dauert länger. Ich habe immer so das Bild auch im Kopf, wenn ein Baum jahrzehntelang in eine bestimmte Richtung gewachsen ist, dann kann man ihn nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten umbiegen, sondern da ist Geduld gefragt, da will er langsam beschnitten werden, um dann wieder in eine gedeihlichere Richtung zu wachsen. So ungefähr darf man sich Argentinien derzeit vorstellen. Wir sind mitten in diesem Prozess.
Wobei, wenn es um Beschneidung geht, dann eben oftmals das Bild der Kettensäge aufkommt. Aber wir wollen mal ganz kurz in die argentinischen Verhältnisse reinschauen. Herr Milei, der regiert da mit dem Notstandsdekret oder mit mehreren. Da wurden hunderte Regelungen verändert. Ist so ein radikaler Schnitt gemessen für argentinische Verhältnisse nur mit einem solchen Instrument möglich dort?
Das ist zumindest in der Anfangsphase seiner politischen Betätigung nur so möglich gewesen. Wir müssen uns Folgendes ungefähr vorstellen. Die argentinische Verfassung ist sehr, sehr stark angeglichen an die ursprüngliche amerikanische Verfassung von 1776. Und dort gibt es, übertragen beispielsweise auf bundesrepublikanische Verhältnisse, sowas wie einen Bundestag und so etwas wie einen Bundesrat. Aber der Präsident wird also unmittelbar gewählt, anders als wir das in Deutschland kennen und anders auch als das in Österreich und der Schweiz ist. Und der Präsident, der unmittelbar gewählt wird, hat eine extrem mächtige exekutive Stellung. Er kann also praktisch, um diese Vokabel mal zu benutzen, durchregieren. Und er hatte ursprünglich in den Kammern seiner Parlamente da überhaupt keinen Rückhalt, weil er ein kleiner libertärer Politiker war, der, glaube ich, mit 4 Abgeordneten gestartet ist und im Parlament legislativ dort hätte überhaupt nichts bewegen können. Sein Kalkül ging dahin, tatsächlich mit diesen exekutiven Ausnahmebefugnissen als Präsident eine große Anzahl von Gesetzen zunächst mal auf eine neue Schiene zu setzen und dann darauf zu hoffen, dass während seines ersten Jahres für die Bevölkerung dann tatsächlich Erfolge sichtbar werden, sodass dann anschließend bei den Wahlen auch mehr seiner Abgeordneten in die Kammern einziehen konnten, um dann auch auf legislativer Ebene etwas zu bewegen. Und das scheint so sich langsam einzustellen. Er hat dann die Wahlen für sich gewinnen können, zwar noch keine absolute Mehrheit mit den seinen, aber es gelingt ihm, wie jetzt auch insbesondere die Arbeitsmarktreform, es gelingt ihm inzwischen innerhalb der parlamentarischen Gesetzgebung Mehrheiten zustande zu bringen und dort seinen Kurs zu konsolidieren. Die Zeit verrinnt sehr, sehr schnell. Die ersten 2 Jahre, über 2 Jahre seiner Präsidentschaft sind schon vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es gelingt, über die nächsten 2 Jahre hinaus seine Erfolge weiter zu untermauern. und sich gegen vielerlei Angriffe, auch angedrohte Generalstreiks, alles Mögliche zu wehren, um dann in der Bevölkerung so viel Rückhalt zu haben, dass er nochmal gewählt wird, um dann diesen Konsolidierungskurs weitere 4 Jahre durchhalten zu können.
Das war ja genau eines der großen Streitthemen, die Lockerungen im Arbeitsrecht. Es wurde ein neues Arbeitsgesetz beschlossen. Was hat sich da grundlegend geändert und zeigt das schon Wirkung?
Also dass es jetzt nach Tagen schon Wirkung zeigt, da wäre ich eher skeptisch. Aber ich gehe davon aus, dass jedenfalls in den nächsten Wochen und Monaten Effekte sich einstellen, die dann spätestens zum Jahresende auch sehr deutlich zu sehen sein werden. Was er tut mit einem ganzen Prisma von Vorschriften des Arbeitsrechts, ist, das völlig festgebackene Arbeitsrecht Argentiniens zu lockern. Und auch wenn Argentinien weit, weit weg auf der Südhalbkugel zu sein scheint, ähneln natürlich die Probleme der dortigen Volkswirtschaft durchaus auch den hier in Deutschland, der Schweiz und Österreich bekannten Problemen. Ich greife mal ein Thema heraus, das ist das der Anstellung und der Kündigung eines Mitarbeiters im Arbeitsrecht. Man läuft als Arbeitgeber immer Gefahr und insbesondere wenn man ein kleiner Arbeitgeber mit wenigen Mitarbeitern und einem kleinen, unbedeutenden Unternehmen ist, man läuft immer Gefahr, dass wenn man jemanden einstellt und ihn anschließend nicht mehr kündigen kann, dass man als Kleinunternehmer da in eine gigantische finanzielle Falle hineinläuft. Und so war das auch in Argentinien. Einstellen ging leicht, sich dann wieder zu trennen, wenn es denn doch nicht funktioniert mit der Zusammenarbeit oder mit dem Geschäft, das man sich vorstellt, war problematisch. Da hat er nun eingeführt eine 6-monatige Frist, innerhalb derer man gucken kann, ob man zusammenarbeiten kann, ob sich die Dinge so einstellen. Und von diesem Punkt ausgehend gibt es also ganz, ganz viele kleinteilige Vorschriften, die das arbeitsrechtliche Verhältnis relaxieren. In den Vordergrund gestellt in der öffentlichen Debatte ist dort immer wieder auch die Vorschrift, dass man nicht nur 8, sondern 12 Stunden am Tag arbeiten darf. Auch das ist eine Entspannung des regulatorischen Gerüstes für die argentinischen Arbeitnehmer. Man darf tatsächlich dann jetzt, wohlgemerkt im Konsens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer ist ja kein Sklave, dass man 12 Stunden hintereinander arbeitet, das muss aber dann anschließend wieder ausgeglichen werden, sodass die Gesamtarbeitszeit in einer Woche, in einem Monat dadurch nicht exzessiv steigt, sondern es ist tatsächlich nur an diesem Tag, dass man länger arbeitet, weil irgendeine äußere Erforderung besteht, dass man das tun muss. Und da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die schlicht betriebswirtschaftlich klug sind.
Milei hat ganz krass auch die Subventionen beschnitten und Behörden zusammengefasst. Ist diese, in Anführungszeichen, eben Kettensägenpolitik ökonomisch alternativlos oder jetzt auch gleich mal auf deutsche Verhältnisse umgelegt, vielleicht brandgefährlich, weil hierzutage irgendeine NGO oder gleich mehreren oder gleich mehrere Hunderten die Subventionen zu streichen, das wäre bei uns wahrscheinlich gar nicht denkbar. Warum klappt das in Argentinien?
Naja, weil die Ausgangslage in Argentinien natürlich eine völlig andere ist als hier in unseren Dachgebieten in Europa, Gott sei Dank. In Argentinien gab es fast 50% der Menschen, die in Armut waren unter den alten peronistischen Regeln. Und je größer da der Druck ist, desto größer ist natürlich dann auch die Bereitschaft, da tatsächlich eine Änderung herbeizuführen. Wer noch hier, wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in einem relativ entspannten Setting lebt und nicht sofort den Hunger fürchten muss, der ist noch eher auf der Linie, dass er sagt, alles muss so bleiben, wie es ist und irgendwie wursteln wir uns da heraus. Wenn hingegen innerhalb weniger Monate die Preise sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und man überhaupt nicht mehr weiß, wie man seine laufenden Rechnungen bezahlen soll, dann erwacht da schon ein Bewusstsein auch in der breiteren Bevölkerung, dass sich etwas ändern muss. Wir dürfen ja eines nicht vergessen, dieser Peronismus, der Argentinien lange Jahre, lange Jahrzehnte im festen Zugriff hatte, nimmt seine ideologischen Wurzeln nicht unwesentlich aus dem Spanien Francos. Und die Wirtschaftspolitik von Franco ihrerseits geht durchaus zurück auf nationalsozialistische und kommunistische Wurzeln, sodass also dort der Kollektivgedanke ganz, ganz fest verbacken ist und erst sehr, sehr langsam wieder aufgeknotet werden kann, um den einzelnen Beteiligten da wieder Bewegungsspielraum zu verschaffen.
Diejenigen, die Milleis Politik etwas abgewinnen können, sagen auch, Deutschland oder Länder, die sich verschlanken wollen, die brauchen gar keinen Milley, aber man braucht mehr Mut zur Bestandsaufnahme. Wie könnte denn so ein, sage ich jetzt mal, Normen-TÜV konkret aussehen?
Dieser Normen-TÜV, das ist ein schönes Wort, der muss in 2 Richtungen blicken. der muss hoffentlich nicht allzu kompliziert zunächst mal rückwärts schauen und sehen, welche Regeln bereits implementiert sind, um dort für Verschlankung zu sorgen. Der Normen-TÜV muss aber insbesondere auch in die Zukunft gucken, um dafür zu sorgen, dass nicht ständig neue Regulatorien eingeführt werden, die immer weniger handhabbar werden. Das ist das, was uns ja in diesem neu gegründeten Millet-Institut in aller Bescheidenheit auch interessiert, dass wir gucken, wie werden wir das zusammenfahren. Ich persönlich habe ja immer die Vorstellung und inzwischen auch gelernt, dass in den USA, auch in verschiedenen Bundesstaaten entsprechende Regelungen existieren, dass ein Parlament tatsächlich den gesamten Regelungsgehalt eines neuen Gesetzes in Anwesenheit aller Parlamentarier in seinem gesamten Wortlaut verlesen muss, so wie einen Notarvertrag, sodass alle Beteiligten tatsächlich hören, was sie da beschließen und dass nicht nur auf irgendwelche Anlagen oder Anträge verwiesen werden kann. Allein das schafft eine plastische Vorstellung für alle Gesetzgeber, sich hineinzufühlen in das, was da angeordnet wird für andere Leute, die dann als Bürger sich daran zu halten haben. Und ich glaube, das ist nach vorne hinaus ein leicht handhabbares Instrumentarium, um Regeln zu verschlanken. Und nach hinten raus muss man eben dann schauen, welche Regeln sind kontraproduktiv und können als dysfunktional abgeschafft werden. Das ist viel Arbeit, viel Detailarbeit, aber es hilft nichts, da muss man durch.
Große Probleme haben wir natürlich hier auch mit langen Genehmigungsverfahren. Sollte man da vielleicht auch, ähnlich wie in Argentinien, so eine Art gesetzliche Höchstfrist in Sachen Genehmigungen einsetzen?
Das ist ja etwas, was der deutsche Gesetzgeber ja in den letzten Jahrzehnten immer schon wieder versucht hat, dass beispielsweise, wenn ein Bauantrag gestellt wird und er nicht innerhalb von 3 Monaten beschieden wird, wie das so schön heißt, dass der Bauantrag dann als genehmigt gilt und man mit dem Bau anfangen kann. Das ist sicherlich eine kluge Regelung, an der Stelle für Verschlankung zu sorgen. Man muss eben sehen, dass es nicht auf Kosten der Sicherheit geht. Wenn ich persönlich da in die Corona-Krise blicke, die mich schwer beschäftigt hat und nach wie vor beschäftigt, kann es natürlich auch nicht der Sinn sein, kluge Regelungen der Vorsicht abzuschaffen. Das ist tatsächlich eine Frage jeweils des Einzelfalles.
Was wären denn sonst noch Möglichkeiten, die auf deutsche Verhältnisse umgelegt existieren würden, um den Staat zu verschlanken oder einfach dem Individuum mehr Freiraum zu lassen für wirtschaftliche Entfaltung, à la Millet sozusagen? Also was würde bei uns funktionieren?
Bei uns würde manches funktionieren, was auch in Argentinien funktioniert. Wobei, Vorsicht, auch das gehört mit zur Wahrheit dazu. In Argentinien sind die Erfolge noch keineswegs so. Ich habe es eingangs gesagt, dass da der Schalter von 0 auf 1 geschaltet wird und alles jetzt zu Austrian Economics wird. Das ist mitnichten so. Ich persönlich träume ja immer noch davon und ich hoffe, dass es kein Traum bleibt, dass wir Beamte und Politiker persönlich dafür haftbar machen, wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen, beispielsweise bei Maßnahmengesetzen oder bei Subventionsentscheidungen. Und in dem Moment, wo diese Regelung beispielsweise des § 839 BGB oder analog aus § 93 Aktiengesetz in Deutschland, wenn die angewendet werden, das wird die Eindringtiefe und das Mitbestimmen wollen selbst nicht verantwortlicher Politiker und Verwaltungsbeamter extrem zurückfahren, weil dann einfach eine gewisse Vorsicht implementiert wird beim Regeln von Sachverhalten. Und in diese Richtung würde ich blicken, Subventionen abschaffen, die vielen NGOs, die wir inzwischen in Deutschland finanzieren, nicht mehr so durchfüttern, sondern sie tatsächlich in die Situation zu bringen, dass sie auf eigenen Füßen stehen müssen. Da wird schon viel zu gewinnen sein.
Was würden Sie denn sagen, was macht Argentinien gerade, was für Deutschland überhaupt kein handhabbarer Weg wäre? Also wovon sollten wir uns, auch wenn es da drüben jetzt durchgezogen wird, auf jeden Fall fernhalten?
Von Generalstreiks und von der Anwendung von Gewalt, die manche Leute da auf die Straße bringen, das bringt überhaupt nichts. Man muss miteinander reden. Und insofern, glaube ich, geht Javier Milei auch einen sehr guten Weg, weil er sich streckenweise stundenlang ins öffentliche Fernsehen setzt und dort erklärt und diskutiert und erläutert, was genau er tut, damit die Bevölkerung versteht, was er will. Und wenn ich das auf deutsche Verhältnisse übertrage, dass also hier dann tatsächlich der Bundeskanzler oder der Bundespräsident sich mehrere Stunden ins Fernsehen setzen, gemeinsam mit dem Zentralbankchef und dem Finanzminister und dort Punkt für Punkt erklären, wo es schiefläuft und was wir jetzt anders machen, das wären transparente Verhältnisse. Das wäre grandios. Jedenfalls bitte keine brachiale Gewalt.
Jetzt am 14. März findet die Millet-Konferenz 2026 statt. Was ist Ihr Ziel mit dieser Veranstaltung?
Die Idee, eine Milei-Konferenz zu veranstalten in Leipzig-Schkeuditz jetzt am 14. März, ist im Grunde der Versuch, Menschen zu versammeln, die völlig unabhängig von einem parteipolitischen Engagement ein Interesse daran haben, unsere Verhältnisse zu deregulieren und zu rationalisieren. Viele Menschen, insbesondere auch Steuerexperten oder Subventionskenner, räumen längst ein, dass das so nicht weitergeht, wie wir es hier betreiben. Man muss nur einen Blick auf die Staatshaushalt werfen und auf die immer neuen Verschuldungen und die Haushaltsregelungen über Sondervermögen, wie das so schön heißt, um zu sehen, wir sind auf einem ganz, ganz entsetzlichen Kurs. Und um uns hier selber aus diesem Zugriff der viel zu vielen Regeln zu befreien, wollen wir Menschen zusammenbringen, die einander vortragen, welche Ideen sie haben, Ideen sammeln aus dem Publikum auch, um das dann ganz langsam synoptisch zusammenzutragen und in der Hoffnung, dann damit auch politisch Gehör zu finden.
Also Argentinien zeigt, man kann hunderte Regeln auf einmal in Frage stellen. Die Frage ist nur, auch zu welchem Preis und würde das Ganze auch bei uns in Europa funktionieren? Darüber sprach ich mit dem Rechtsanwalt Carlos Gebauer. Herr Gebauer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.